Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Energiewende Weekly.
Auch von mir herzlich willkommen, dieses Mal mit einer kleinen Besonderheit.
Genau, denn wir haben diese Woche ausnahmsweise mal keinen regulären Newsletter von deinem Energiewende Weekly Newsletter, Julia, sondern stattdessen aber deinen Gastbeitrag im Newsletter Energiewirtschaft Wissen von Marcel Linnemann.
Genau, also wer Marcel noch nicht kennt, unwahrscheinlich, wenn man irgendwie auf LinkedIn aktiv ist, aber trotzdem, falls jemand ihn noch nicht kennt, große Empfehlung, auch dem lieben Marcel zu folgen, der auch immer wirklich super guten fachlichen Content liefert. Und ja, es beginnt jetzt ja so langsam die Urlaubszeit. Ich bin jetzt auch im Urlaub und durfte jetzt vorher noch für Marcel die Urlaubsvertretung machen und in seinem Newsletter einen Beitrag schreiben und wollte mal ein bisschen was sagen zur Lage der Speicherbranche. Also natürlich, wie glaube ich die meisten inzwischen wissen, ja genau mein Herzensthema sozusagen.
Genau, und deshalb machen wir heute quasi eine Spezialfolge rund um die Frage, wie auch die Newsletter-Ausgabe betitelt wurde, was macht eigentlich der Batteriespeicher-Tsunami? Anfang des Jahres hausierten ja gleich mehrere Medien mit dieser Meldung. Zu sehen ist von diesem Tsunami bisher nichts. Woran das jetzt liegt, wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Starten wir mal mit dem politischen Teil. Im neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung, da gibt es ja tatsächlich einen eigenen Abschnitt zu speichern. Betitelt ist dieser Abschnitt mit Flexibilisierung. Das klingt ja erstmal ganz gut, oder Julia?
Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall ein Symbol. Wir hatten ja schon mal über den Koalitionsvertrag gesprochen, so, ne? Und ich glaube, viele halt in der Branche, gerade bei den Erneuerbaren und Speichern, hatten halt schon so Befürchtungen, wie es halt wird, weil der Wahlkampf ja schon so ein bisschen schwierig manchmal war, die Aussagen, die da so kamen zur Energiewende von dem einen oder anderen. Dafür waren, glaube ich, aber die meisten echt ganz positiv überrascht. Und die Speicher, das war ja auch bisher so, dass wir halt oft gesagt haben, auch schon hier im Podcast irgendwie, das hat einfach zu lange gedauert, bis die politische Aufmerksamkeit bekommen haben. Und es ist immer noch nicht so richtig toll und so. Und deswegen ist es wirklich super, dass es da einen eigenen Abschnitt gibt, der auch nicht nur Batteriespeicher betrifft, auch immer eine wichtige Unterscheidung, sondern Energiespeicher insgesamt. Und das gab es so in der Form bisher nicht unbedingt und war jetzt eben auch nicht unbedingt zu erwarten nach dem Wahlkampf.
Wir haben ja gerade schon gesagt, der Abschnitt ist betitelt mit Flexibilisierung. Und der Bundesverband Energiespeicher, der sagt das ja auch schon lange, dass Flexibilität eine sehr große und sehr unterschätzte Stellschraube der Energiewende ist.
Genau, absolut. Man sieht das ja auch immer, wenn man so ein bisschen den ein oder anderen Post mal ausgespült bekommt von Leuten, die die Energiewende nicht ganz so toll finden. Die sagen dann immer, ja, es kann irgendwie nie funktionieren, weil volatile Erzeugung, ne? Also Sonne und Wind gibt es halt nicht immer und deswegen schwankt halt die Erzeugungsleistung. Völlig normal und auch irgendwie eigentlich gar kein Grund jetzt zur Panik. Man muss eben da sozusagen nur die dritte Säule auch dazu stellen und das sind halt eben flexible Komponenten, so wie Speicher, die dann eben diese volatile Erzeugung abpuffern können. Das greift der Koalitionsvertrag auch auf, das ist gut. Und was auch ganz gut ist, statt der Netzdienlichkeit, über die im Speicherkontext sonst häufig gesprochen würde, ist jetzt von Systemdienlichkeit die Rede.
Kannst du uns da mal abholen? Was ist denn da der Unterschied zwischen diesen zwei Begriffen?
Ja, also da erstmal vorab, was diese beiden Begriffe genau bedeuten, das weiß keiner. Also es gibt da jetzt keine gesetzliche Definition oder so dazu, sondern es schwabert irgendwie so ein bisschen in der Diskussion halt rum schon lange. Netzdienlich wird halt oft so verstanden, dass die Netzbetreiber da vollumfänglich Zugriff auf die Speicher haben müssten. Und das ist ja normalerweise nicht so. Also die Speicher werden ja von unabhängigen Projektentwicklern in der Regel entwickelt und dann möglicherweise verkauft. Also jedenfalls, wenn die nicht vom Netzbetreiber betrieben, das dürfte der auch gar nicht, aus regulatorischen Gründen. Aber das gefällt uns halt nicht so richtig gut, wie dieser Begriff verstanden wird in der Praxis. Und jetzt gibt es halt mehr so diesen Begriff Systemdienlichkeit, wo es halt eben genau darum geht, welche Rolle spielen die Speicher im Gesamtsystem. Also sie stabilisieren zum Beispiel das Netz, sie glätten eben diese Spitzen, die durch die Erneuerbaren entstehen. Und das hat natürlich ein viel breiteres Spektrum sozusagen als diese Netzdienlichkeit.
Also würdest du sagen, alles in allem, sollten wir eigentlich ganz zufrieden sein mit der Rolle, die die Speicher im Koalitionsvertrag einnehmen?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, würde ich sagen. Aber der Vorwurf, der auch häufig gemacht wird, ist, der Koalitionsvertrag ist halt relativ unkonkret. Also es sind halt schöne Worte so, aber man muss das natürlich noch umsetzen. Und jetzt ist ja die große Frage, wie definiert man diesen Begriff Systemdienlichkeit? Also ich würde sagen, die Branche versteht ihn halt so, wie ich gerade gesagt habe, aber ob jetzt auch die Behörden das so verstehen, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und da ist natürlich schon so ein bisschen die Gefahr, dass da jetzt halt wieder die nächsten Unsicherheiten entstehen und da irgendwelche Nachweise gefordert werden, die es irgendwie gar nicht gibt und dass darüber jetzt Streit gibt, wie man das eben zu verstehen hat. Deswegen müssen wir mal abwarten. Es braucht da jetzt einfach konkrete Umsetzungsschritte.
Gehen wir zum zweiten Thema über, der Genehmigungspraxis. Wir haben gerade schon über die Systemdienlichkeit gesprochen, und dass es im Großen und Ganzen ja ein positiver Begriff im Koalitionsvertrag ist. Aber in der Genehmigungspraxis hat der Begriff durchaus Problempotenzial, weil man könnte ja eigentlich davon ausgehen, dass die Umsetzung von Batteriespeicherprojekten so im Außenbereich relativ leicht über die Bühne zu bringen wäre. Stichwort Außenbereichsprivilegierung. Aber die Baugenehmigungsbehörden scheinen da eine etwas andere Agenda zu verfolgen.
Ja, und das ist leider echt frustrierend. Also das ist so mein Daily Business, so ein bisschen mich mit Baugenehmigungsbehörden rumzuschlagen, muss man leider an vielen Stellen sagen. Es geht darum, man möchte natürlich die Projekte möglichst einfach und schnell realisieren, weil, haben wir eben schon gesagt, wir hinken da halt echt ein bisschen hinterher beim Speicherausbau. Und es gibt auch einen Privilegierungstatbestand, der eigentlich total gut passt. Der heißt öffentliche Versorgung mit Elektrizität. Und darüber könnten diese Vorhaben halt baurechtlich relativ leicht umgesetzt werden. Und man würde ja erstmal denken, ja, das passt doch total gut. Wir brauchen die Speicher, die dienen der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, sowie Umspannwerke zum Beispiel, die gehen auch über diesen Tatbestand. Also eigentlich sieht doch alles ganz gut aus.
Aber trotzdem winken ja viele Behörden die Projekte nicht durch. Woran liegt das denn?
Ja, tatsächlich. Also man denkt ja immer so ein bisschen, naja, irgendwie Behörden in Deutschland, die haben irgendwie alle keine Lust. Ist manchmal natürlich auch so, aber häufig liegt es auch gar nicht an den einzelnen Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen, sondern tatsächlich an Erlassen von oben, also mehr auf politischer Ebene. In mehreren Bundesländern gibt es inzwischen interne Anweisungen aus den Innenministerien meistens. Das sind dann halt die obersten Bauaufsichtsbehörden, die quasi dann, also an deren Weisungen sich auch die anderen alle halten müssen. Und die mehr oder weniger pauschal sagen, nee, Batteriespeicher so im Außenbereich einfach zulassen, das wollen wir eigentlich eher nicht so gerne.
Und weißt du, was da die Gründe für sind? Lobbyarbeit oder wovon kann man hier ausgehen?
Ja, schon, muss man, denke ich, schon so sagen, weil natürlich Befürchtungen bestehen von der einen oder anderen Gruppe, dass da irgendwie der Außenbereich zu stark in Anspruch genommen wird, obwohl man ehrlicherweise, also jeder, der mal so ein Projekt gesehen hat, weiß ja, im Vergleich zu anderen Dingen brauchen Speicher echt nicht so viel Platz. Also, dass irgendwie, naja, dadurch jetzt der ganze Außenbereich zugrunde geht, unwahrscheinlich. Und ja, da gibt es einfach noch zu viele konkurrierende Ansprüche, auch die Netzbetreiber sind dann nicht immer unbedingt auf der Seite des Speicherausbaus, weil die eben auch so ein bisschen eigene Interessen haben. Und ja, das ist eben, führt eben leider dazu, dass im Moment viele Projekte, die eigentlich wirklich super sind und wo man wirklich guten Gewissens sagen kann, die dienen wirklich der Netzstabilisierung, der Energiewende, dass die halt eben trotzdem abgelehnt werden. Ja, und man sich dann eben auseinandersetzen muss damit.
Kommen wir zu Thema Nummer drei. Und das ist ein Thema, das ist quasi unmöglich, nicht zu nennen, wenn man über den Speicherausbau spricht. Und zwar das Bottleneck-Problem der Netzanschluss. Der ist nämlich auch hauptverantwortlicher dafür, dass dieser medial angekündigte Batteriespeicher-Tsunami, den wir ja schon benannt haben, eigentlich so gar nicht ins Rollen kommt.
Genau, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es gibt diesen Tsunami überhaupt nicht. Warum man darauf gekommen ist, das so zu betiteln ist, dass halt inzwischen oder inzwischen sogar ein bisschen mehr, aber die letzten Zahlen, die wir da so vorliegen haben, sind 340 Gigawatt an Speicherleistung, was bei den Netzbetreibern angefragt ist, eben für neue Netzanschlüsse. Die muss man ja beantragen, wenn man eben so eine neue Anlage errichten will, dass der Netzbetreiber einem eben da Kapazität zur Verfügung stellt. Das steigt auch immer weiter. Und das hat dann eben viele Medien veranlasst zu sagen, da gibt es einen Tsunami, der auf uns zurollt. Aber man muss das auch mal realistisch betrachten. Also wie viele von diesen Anfragen werden wirklich in die Tat umgesetzt? Und das ist wirklich nur ein Bruchteil. Also die Speicherbranche läuft und da gibt es auf jeden Fall auch einen Boom. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie sagen müssen, no, also alles ganz schlimm und es passiert nichts. Das läuft schon alles gut, aber in einem vernünftigen Tempo. Also es muss jetzt niemand irgendwie Angst vor einem Tsunami haben, der alles überrollt, sondern es ist halt ein sinnvoller Ausbau, ein sinnvolles Tempo, was halt noch schneller sein könnte, wenn man diese Probleme eben aus dem Weg räumen könnte, aber kein Tsunami.
Und liegt das wirklich hauptsächlich an den langen Wartezeiten bei den Netzbetreibern oder was ist da der Hauptgrund?
Ja, das kann man schon so sagen. Also zumindest, dass diese Zahl so hoch ist und davon dann so wenig gebaut wird, liegt daran, denn wenn ich natürlich vorher weiß, ich muss jetzt mindestens mal 6 Monate warten, bis ich da überhaupt irgendwie eine Antwort bekomme, dann ist ja logisch, dass das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwie ein Projekt plane, ist, dass ich erstmal diese Netzanschlussanfrage stelle. Ist ja total logisch. Und leider muss man sagen, so ein bisschen aus Sicht der Entwickler, die das halt qualitativ alles ein bisschen vernünftig machen, muss man da halt auch gar nichts nachweisen. Das heißt, es gibt super viele Leute, die einfach mal auf gut Glück so überall Netzanschlussanfragen stellen, obwohl sie irgendwie vielleicht die Fläche noch gar nicht gesichert haben, geschweige denn eine Baugenehmigung haben, geschweige denn irgendwie einen konkreten Plan, ob das da überhaupt umsetzbar ist. Und das führt halt eben dazu, dass diese Zahl der Anfragen super krass ansteigt. Die Netzbetreiber natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, da natürlich gar nicht mehr hinterherkommen, ist ja auch logisch, und sich das halt so immer weiter steigert. Ja, obwohl halt eben die meisten Projekte davon dann nachher gar nicht gebaut werden. Also wirklich so ein klassisches Henne-Ei-Problem.
Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen juristischen Exkurs, der vor allem vielen Projektentwicklern derzeit richtig wehtut. Wir haben das auch im Podcast schon mal angesprochen. Es geht um den Baukostenzuschuss für Energiespeicher.
Genau, Baukostenzuschuss nochmal für alle, die da jetzt nicht so total im Thema sind, ist ein Betrag, den man zahlt, anders als man denken könnte, jetzt nicht für den konkreten Netzanschluss. Also es ist jetzt nicht so, dass der Netzbetreiber einem da eine Rechnung schickt und sagt, hier, dein Netzanschluss zu bauen hat XY viel Euro gekostet, sondern das ist quasi so ein allgemeiner pauschaler Beitrag, der für den Netzausbau insgesamt in Rechnung gestellt wird, ist auch noch mal was anderes als Netzentgelte. Die werden für die Nutzung des Netzes entrichtet. Die müssen Batteriespeicher ja im Moment erstmal noch nicht bezahlen. Aber diesen Baukostenzuschuss, anders als jetzt Solar- und Windanlagen, müssen Batteriespeicher halt eben schon zahlen. Und nur so zur Einordnung, gerade bei größeren Speicherprojekten geht es direkt schnell in die Millionenbeträge. Also das ist natürlich für die Entwicklung eines solchen Projekts schon wirklich ein großer Faktor.
Und genau um diese Baukostenzuschüsse ging es ja jetzt auch in der BGH-Verhandlung Ende Mai. Kannst du uns da mal abholen, was ist da passiert?
Ja, genau. Wir hatten ja im letzten Podcast eigentlich angekündigt, dass wenn der Podcast erscheint, dann eine Entscheidung da sein wird. War dann doch nicht so. Also nochmal kurz zum Abholen, worum ging's? Ein großer Projektentwickler, Kyon, hatte da Beschwerde sozusagen erhoben gegen die Erhebung des Baukostenzuschusses und dann eben letztlich sich gerichtlich gegen die Bundesnetzagentur gewandt, die ja die Aufsichtsbehörde aller Netzbetreiber ist und deswegen dann halt sozusagen hinter der ganzen Thematik steht und hatte halt eben gesagt, ey, so wie es halt bisher gemacht wird, dass der Baukostenzuschuss einfach ganz normal erhoben wird, genauso als würde ich jetzt irgendeine Industrieanlage bauen, so geht es halt nicht, denn Batteriespeicher beziehen zwar Strom aus dem Netz. Das ist halt so die Begründung, warum die den Baukostenzuschuss zahlen müssen. Aber sie speisen ja auch Strom ins Netz ein. Das ist ja der ganze Witz an der Sache, dass sie halt dadurch das Netz stabilisieren. Und das war jetzt eben die große Frage, dürfen die Netzbetreiber auf dieser Grundlage den normalen Baukostenzuschuss verlangen oder eben nicht.
Und du hast es gerade ja auch schon so ein bisschen angekündigt. Wie ist das jetzt ausgegangen beziehungsweise nicht ausgegangen?
Ja, es ist eben gar nicht ausgegangen. Also eigentlich hatte jeder erwartet, dass an dem Tag dann auch das Urteil verkündet wird. Und die Stimmung war so ein bisschen, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, dass eigentlich alle damit gerechnet haben, der Baukostenzuschuss wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz aufgehoben, aber es wird wahrscheinlich irgendwie eine neue Berechnungsmethode geben, die halt diese Doppelrolle irgendwie abbildet, wie auch immer. Und die hätte dann die BNetzA halt festlegen müssen. Jetzt hat der BGH noch gar nichts gesagt. Es gibt jetzt einen neuen Verkündungstermin, 15. Juli. Das klingt jetzt erstmal irgendwie nicht so toll, aber man muss sagen, so von dem, was man hört, von den Leuten, die bei der mündlichen Verhandlung dabei waren, scheint das eigentlich ganz gut zu sein, weil es wohl zu Beginn der Verhandlung erstmal gar nicht so gut klang, alles für die Speicherbranche. Und das Gericht dann aber wohl doch kurzfristig entschieden hat, nicht an dem Tag zu urteilen, sondern eben die Sache nochmal mitzunehmen. Deswegen bleiben wir mal optimistisch und es besteht trotzdem noch die Hoffnung, dass der Baukostenzuschuss zumindest dann in Zukunft eben auf einer neuen Berechnungsmethode errechnet werden muss.
Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge für diese Woche bei Energiewende Weekly.
Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank natürlich nochmal an Marcel Linnemann, für den ich eben in seinem Newsletter Energiewirtschaft Wissen dieses Mal schreiben durfte und der mir da sozusagen nochmal die zusätzliche Bühne für das schöne Thema Energiespeicher gegeben hat.
Genau, und falls ihr den Beitrag nochmal lesen wollt, den Link gibt es wie immer in den Shownotes.
Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Vielleicht gibt es ja bis dahin noch etwas klarere Perspektiven für die Speicherbranche. Und bis dahin gilt natürlich wie immer, bleibt informiert, bleibt am Ball und schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Thank you.